aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Rainer Faut. Er ist in der Tech2Green GmbH, einer Tochter der Ecobuilding AG, als Leiter für Nachhaltigkeit und Energiekonzepte tätig und führt dort ein Team aus Spezialisten für nachhaltiges Bauen und Energiedesign. Dr. Faut spezialisierte sich nach seinem Wirtschaftsingenieur- und Bauingenieurstudium in Leipzig und Edinburgh, Großbritannien, auf das Nachhaltigkeitsmanagement in Großprojekten. Er beriet Bauherren und Planer zum nachhaltigen Bauen und Planen und führte Nachhaltigkeitszertifizierungen nach DGNB und LEED durch. An der Uni der Bundeswehr in München setzte er sich wissenschaftlich mit dem Themenfeld auseinander und promovierte dazu im Jahr 2017. Danach stieg er in die Projektentwicklung ein und wechselte damit im Projektgeschäft auf die Bauherrenseite. Heute wollen wir uns mit ihm darüber austauschen, wie der Stand nachhaltiger Energiekonzepte ist, wo sie Sinn machen, wie es funktionieren kann, welche Hürden es gibt. Und vielleicht gibt es auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wir springen rein in das Gespräch mit Dr. Rainer Faut. Ja, hallo Rainer, schön, dass du heute da bist. Hallo Martin.
Ja, hallo Christian, hallo Martin. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr.
Hallo Rainer, schön, dass du da bist und wir heute über deine Themen mal sprechen können.
Rainer, springen wir gleich ins kalte Wasser und fangen wir mal in der großen Geschichte an. Du bist Experte heute für das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Energiekonzepte. Jetzt interessiert uns natürlich zunächst mal, wie wird man das? Wie kommt man in diese Richtung hinein? Was hast du studiert? Warum hat dich das interessiert? Warum hast du es dann in deiner Promotion vertieft? Und was machst du heute genau damit? Nimm uns mal mit auf die Reise.
Ja, das ist eine gute und schöne Frage. Ich habe gestartet mit einem Wirtschaftsingenieurwesenstudium Richtung Bau und bin dann zur Universität gewechselt, habe promoviert, habe im Bereich Nachhaltigkeitsanalyse von Bauwerken promoviert am Lehrstuhl für Baubetrieb in München und hatte in dem Zusammenhang immer sehr viel zu tun mit Nachhaltigkeitsthemen von Bauwerken, sei es jetzt auf Gebäudeseite oder auf Gebäudetechnikseite, insbesondere auch im Baubetrieb, also wie man die Abläufe gestaltet, und fand das Thema sehr spannend. Damals gab es für mich die Möglichkeit, im Rahmen der Nachhaltigkeitsberatung auch an Großprojekten teilzunehmen. Also wir haben Nachhaltigkeitszertifizierungen gemacht, beispielsweise von der GfK Firmenzentrale in Nürnberg oder von dem Bikini Berlin am Kurfürstendamm. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil man da in die Großprojekte kam, weil man gesehen hat, wie komplex das Bauwesen ist, wie viele verschiedene Beteiligte da ineinander greifen müssen, damit ein Bauwerk entsteht und wie vielschichtig eigentlich die Nachhaltigkeit ist. Bei vielen schwebt das Thema CO2 vor oder vielleicht auch natürliche Materialien, Holzbaumaterialien. Aber in Summe ist Nachhaltigkeit natürlich viel, viel mehr. Es geht natürlich auch um Wirtschaftlichkeitsthemen, langfristige Wirtschaftlichkeitsthemen, also über den Lebenszyklus hinaus. Es geht um die Atmosphäre. Es geht also um sehr viele Themen, die in so einer Nachhaltigkeitszertifizierung behandelt werden, verarbeitet werden. Und das weitet natürlich den Blick und das Interesse und hat aber dann bei mir auch zu dem Wunsch geführt, einfach diese Themen auch aktiver gestalten zu können. Jetzt muss man sich vorstellen, was ist eigentlich so ein Zertifizierungsgeschäft? Letztendlich ist es so, dass die großen Projektentwickler und die großen Bauherren, manchmal auch Architekturbüros, sich Spezialisten reinholen, die dann die Frage stellen, ist das jetzt LEED-konform oder DGNB-konform, also eben konform für so ein Zertifizierungssystem, so wie wir es geplant haben? Und was müssen wir tun, damit es nachhaltiger ist, beziehungsweise eben nach LEED oder DGNB ein Gold- oder Platin-Status erfährt? Das heißt also, da kommt also jemand auf einen zu mit einer relativ konkreten Aufgabenstellung und man versucht dann Optimierungsansätze zu finden. Und das Spannende ist natürlich, wenn man Hebel findet, die dann doch bei der Nachhaltigkeit richtig was bewegen können. Und das war für mich dann die Intention, auch das weiterzuentwickeln, das Ganze.
Also man merkt sofort, das Thema hat dich in sich reingesogen, kann man fast sagen, über das Studium. Und du hast es eben so im Nebensatz gesagt, es ist so eine ganze Welt und im Grunde ist es ja auch so. Wir haben ja bei uns im Podcast eben auch so den Gesichtspunkt, wir wollen uns mit der Lebenswelt der Zukunft beschäftigen. Und ich glaube, das macht auch ein Stück weit, das höre ich so jetzt auch bei dir heraus, diese Faszination für diese Themen aus, dass man im Grunde genommen sich mit der ganzen Welt, die uns umgibt, in einer ganzheitlichen Betrachtung beschäftigt, auch wenn man vielleicht temporär dann immer mal den Fokus auf den einen oder anderen Bereich mit Schwerpunkt legt. Und das wollen wir doch jetzt in unserem Gespräch nochmal etwas vertiefen und auseinandernehmen, sodass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch noch besser verstehen können, was da an Themen drinsteckt, wie diese Themen funktionieren, was man da im Moment so macht, was so der Stand auch des Denkens und Handelns ist und auch die Frage natürlich, wo das Ganze hingeht. Und vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sagen, Mensch, was will ich denn mal beruflich machen? Wo kann es mich denn mal hinziehen und noch mit dem Fragezeichen durch die Welt laufen? Und vielleicht kann das auch ein Thema sein, das den einen oder anderen anzündet, so wie es dich offensichtlich angezündet hat. Martin, oder was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Rainer, du hast ja erläutert, dass du gerade auch in beratender Tätigkeit während und nach der Promotion dich auch mit dem Thema vor allen Dingen Zertifizierung und Co. beschäftigt hast. Jetzt steht ja aktuell auf deiner Visitenkarte Leiter Nachhaltigkeit und Energiekonzepte. Was heißt das denn konkret? Was sind jetzt so deine Aufgabengebiete in deinem alltäglichen Doing? Was sind deine Beiträge zu den Projekten, die ihr habt?
Vielleicht in der Ergänzung auch nochmal zwei Gedanken dazu. Was macht das Unternehmen, in dem du gerade tätig bist? Vielleicht nimmst du auch nochmal uns und die Zuhörerinnen mit in die Unternehmenswelt, in den Kontext, in dem du da jetzt tätig bist.
Ja, sehr gerne. Also nachdem ich dann im Beratungsgeschäft war und dann auch zu der Entscheidung kam, mehr Einfluss nehmen zu möchten in die wesentlichen Entscheidungen zur Nachhaltigkeit einerseits und andererseits auch das Thema Energie zu forcieren. Also aus dem vorherigen Geschäft war meine Tätigkeit sehr häufig damit verbunden, energetische Optimierungen zu finden, Gebäude zu simulieren. Also ich habe Simulationsmodelle gemacht für große Projekte auf stündlicher Basis, um das Gebäude in der Energiebilanz ideal auszuarbeiten. Und genau das hat mich angetrieben. Das war so ein wesentlicher Punkt, weil es in der Zertifizierung häufig einen eher dokumentatorischen Charakter hat. Und bin dann eben zu einem Projektentwickler gegangen, also einem großen Projektentwickler. Das ist die Kröner Group mit ihren Tochter- und Schwestergesellschaften CG Elementum und Eco Building AG. Wir haben 600 Mitarbeiter, ungefähr 80 Projektentwicklungen und 6 Milliarden Projektentwicklungsvolumen. Also das sind richtig große Projekte, Quartiersprojekte, also teilweise kleine Stadtteile in der Stadt. Also in der Regel sind es innerhalb dieser großen Städte da ganze Areale, die wir gestalten. Und gerade bei solchen großen Arealen hat man, was die Energie betrifft und die Nachhaltigkeit betrifft, natürlich sehr, sehr großen Einfluss und sehr großes Potenzial und Gestaltungsmöglichkeiten. Und das hat mich natürlich sehr gereizt und die Kröner Group und jetzt neu mit der Eco Building AG, die hat also vor einigen Jahren schon also einen sehr starken Fokus Richtung Nachhaltigkeit aufgestellt und Spezialisten gesucht, die genau dieses Thema voranbringen. Und da war es mir eben auch möglich, ein eigenes Team aufzubauen, dass wir Energiedesign neu denken, dass wir starten, in unserem Quartier in ganz frühen Phasen Potenzialanalysen zu machen und alle möglichen Energieversorgungsformen abzugleichen, um zu sehen, was ist eigentlich möglich? Was kann der Maßanzug sein aus energetischer Sicht, um so viel regenerative Energien einzubringen, als auch Umweltwärmepotenziale zu nutzen? Weil das sind nämlich genau diese Hebel im Klimawandel. Wir müssen versuchen, wegzukommen von den fossilen Energien, was ja auch allseits diskutiert wird aktuell. Aber das bedeutet eben, dass wir Grundstück für Grundstück suchen müssen nach den Potenzialen. Die sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Mal habe ich Grundwasser, mal habe ich in Schutzgebiete, die ich berücksichtigen muss. Mal ist der Sonnenstand ideal. Also bei jedem Projekt sind verschiedene Potenziale. Und das in ganz frühen Phasen so zu analysieren, dass das auch in der Projektentwicklung in den frühesten Konzepten Berücksichtigung findet und auch in der frühesten Positionierung des Projektes aufgegriffen werden kann, sodass es auch wirklich ein nachhaltiges Projekt von A bis Z werden kann. Das funktioniert natürlich idealerweise, wenn man mit Experten in-house arbeitet und somit Quartier für Quartier mit den eigenen Tools und Techniken analysiert. Und das ist das, was ich im Fokus für die Eco-Building AG tue. Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf Energie. Also wir beschäftigen uns auch mit Materialspezialisten, Industriedesignern, mit Baustoffen, Konstruktionen und mit Emissionen an die Raumluft. Das ist eben auch so ein Thema, was sehr, sehr wichtig geworden ist, dass eine gewisse Kreislaufgerechtigkeit oder Kreislauffähigkeit gegeben wird, weil wir eben mit guten und gesunden Materialien arbeiten.
Also wenn man das so hört, wird ja nochmal deutlich, dass gerade beim Stichwort Quartier vielleicht nicht die ganze Welt, aber doch ein guter Teil der Welt abgebildet wird im kleinen Maßstab, wenn man so will. Also ganz komplexes, lebendes Gebilde, sehr systemisch miteinander verbunden und wahrscheinlich sehr komplex, die ganzen Zusammenhänge dann nicht nur zu verstehen, sondern sie am Ende auch zu beeinflussen und zu steuern. Klingt sehr spannend. Wie viele Einflussmöglichkeiten haben wir denn da zur herkömmlichen Vorgehensweise, wo man wahrscheinlich früher gesagt hat, wir bauen da ein Quartier hin, Punkt.
Sehr viele Möglichkeiten bestehen schon allein damit, dass man sich mit der Nutzung auseinandersetzt. In frühen Phasen sind ja selbst die Nutzungen noch offen. Also häufig wird ein Quartier erstmal von der Kubatur her beplant, dass man sagt, das sind die bebaubaren Grenzen. Und dann kann man ein Nutzungskonzept entwickeln. Und Nutzungen können sich jetzt energetisch gegenseitig befruchten oder vielleicht auch manchmal stören. Und wenn man schon frühzeitig versucht, sagen wir mal, wir als Spezialisten von der Nachhaltigkeit unsere Sichtweise, unsere energetische Sichtweise den Projektentwicklern nahe zu bringen, dann ist es schon mal ein Mehrwert. Das heißt natürlich nicht, dass unsere alleinige Sichtweise zum Erfolg führen wird. Natürlich wird es auch noch andere Sichtweisen geben müssen, die dann eher städtebaulicher Natur sind oder die dann aus Wirtschaftlichkeitssicht Sinn machen. Aber wichtig ist eben, dass diese Perspektive frühzeitig eingebracht wird. Und genau dafür ist es natürlich hilfreich, wenn man die Komplexität abbilden kann, modellieren kann oder simulieren kann. Und deswegen haben wir Tools teilweise selbst entwickelt, teilweise benutzen wir Software, mit denen wir Nutzungsprofile übereinanderlegen können, stündlich simulieren können und sehen können, wie ist eigentlich die Auswirkung in so einem Quartier auf energetischer Sicht und was sind eigentlich die idealen Kombinationen und was könnte man erstmal als vorrangiges Nachhaltigkeitsziel verfolgen oder zumindest zur Diskussion stellen.
Wenn man Rainer jetzt so sprechen hört, also mir geht es zumindest so, dann wird man ja auch ein bisschen traurig und leicht säuerlich, wenn man denkt, dass, sag ich mal, in der normalen Presse, ich sag mal Tagesschau und Co., beim Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Gebäudebestände eigentlich nur über die Dicke der Dämmung und den Austausch der Gasheizung durch andere Systeme gesprochen wird, aber dass im Prinzip das eigentlich gedanklich früher anfängt, ja, also Nutzung, Ineinandergreifen verschiedener Nutzungen. Wer emittiert Wärme, wer kann sie aber gebrauchen, wer braucht sie wann? Also dass da eigentlich viel mehr Hirnschmalz und Konzept hintersteht als die reine Hardware. Und daran merkt man einfach, wie meines Erachtens oft auch kurz gesprungen die Diskussion allgemein geführt wird, weil da steckt viel, viel mehr hinter.
Absolut. Die Wärmewende der Vergangenheit hat in die richtige Richtung gezeigt, glaube ich. Also klar, wir mussten uns frühzeitig Gedanken machen, wie wir Energie einsparen, wie wir Wärmeverluste vermeiden. Ich meine, die Energie, die wir nicht verlieren an die Umwelt, ist natürlich erstmal eingespart und vorrangig wichtig. Aber es gibt einfach einen Punkt, an dem, glaube ich, zu weit gegangen wird. Also momentan planen wir KfW-40-Gebäude. Das ist so einer der höchsten Standards, die zurzeit realisierbar sind. Und da sind dann 30 bis 40 Zentimeter Dämmung teilweise eingeplant. Und an der Stelle sehe ich einfach, da passt dann Aufwand und Ertrag nicht mehr zueinander, auch energetischer Ertrag, sage ich mal, oder Einsparung, sondern da müsste man eigentlich viel komplexer denken und versuchen, vor allen Dingen die Gebäudeanlagentechnik viel detaillierter, spezifischer und standortabhängiger abzubilden. Es gibt in der Regel so eine einfache oder es gibt eine Nachweisführung für die Gesetzgebung nach Gebäudeenergiengesetz. Das ist dann die DIN 18599. Da wird standardmäßig eine Art Mini-Simulation durchgeführt. Aber das ist immer wenig spezifisch für das Projekt. Und wir sehen einfach in diesen großen Quartieren, wo einfach so viele Gebäude zusammenwirken, wo wir auch versuchen, Nahwärmenetze, Nahkältenetze und Umweltnetze zu planen, also sozusagen Energienetze, die für den Ausgleich sorgen, da reicht das nicht. Da müssen wir natürlich viel spezifischer an die Sache herangehen und vor allem eben versuchen, auf Simulationsbasis da unser energetisches Urteil abzuleiten. Und ich glaube, dann können wir auch tatsächlich richtige Vorteile heben, nicht nur, sagen wir, für die Umwelt, sondern auch Kostenvorteile, weil letztendlich, wenn wir mit regenerativen Energien arbeiten und das zeigen eigentlich täglich unsere Berechnungen, dann sparen wir mittel- und langfristig auch viel Geld ein. Und das ist eigentlich auch das, was dann zu den Bauherren und die Nutzer überzeugt.
Kann man das so über den groben Daumen sagen im Verhältnis zur herkömmlichen Bauweise? Was lässt sich einsparen? Ich weiß, das kann keine seriöse Zahl sein, wenn es überhaupt eine gibt jetzt hier, aber dass wir mal über eine Größenordnung reden.
Das ist natürlich immer sehr davon abhängig, welche Umweltpotenziale bei unseren Quartieren vorliegen. In idealen Gebieten, also wir haben beispielsweise Grundstücke in München, da ist das Grundwasser sehr, sehr nah, also sehr, sehr gut förderbar, nutzbar und mit wenig Aufwand einfach als Energiequelle einplanbar. Und da sind wir von den Kosten her meistens deutlich unterhalb der Fernwärmepreise. Also eine typische Referenzgröße ist die städtische Fernwärme, die meistens ja noch aus konventionellen fossilen Energien gewonnen wird. Es gibt viele Städte, die nutzen, sag mal, Industrieanlagen, Abwärme oder die nutzen auch teilweise Müllverbrennungsanlagen, um die Fernwärme sauberer darzustellen. Aber häufig stecken nicht wirklich viele regenerative Energien dahinter. Das wird sich in Zukunft ändern. Aber im Moment ist es noch so, dass die meistens mit sehr vielen fossilen Energien betrieben wird. Und wenn wir es schaffen, mit unseren dezentralen und erneuerbaren Konzepten günstiger zu sein als die Fernwärme, und das gelingt uns in vielen Projekten, ich glaube, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
Wenn man jetzt mal sich anschaut, es gibt ja viele Dinge, die man so liest, was es an Möglichkeiten gibt. Welche sind denn die Trends, die du so beobachtest an Möglichkeiten in dem Bereich, so im Bereich der nachhaltigen Bauweisen, im Bereich des nachhaltigen Bauens? Was sind so die Trends?
Es gibt viele Trends, die Richtung erneuerbare Energien gehen, was ich eben angesprochen habe. Und da natürlich Photovoltaik spielt da eines der wichtigsten Rollen. Mhm. Im Endeffekt kann man Photovoltaik ja nicht nur als klassische Aufdachanlage in die Projekte einplanen, sondern auch als Indachsysteme. Das heißt, da vereinigt man dann die schützende Dachfunktion mit dem Photovoltaikmodulen. Also eine sehr elegante Methode, die ja auch in vielen Projekten sich lohnt, bis zu Fassadenphotovoltaik. Also das Thema Photovoltaik ist ein ganz dominierendes Thema und auf jeden Fall ein Trend. Und da gibt es auch sehr viele verschiedene und sehr attraktive Systeme am Markt. Die Herausforderung bei der Photovoltaik und bei diesem Trend ist es, diesen Strom, den wir gewinnen, auch tatsächlich selbst zu nutzen. Für die Treibhausgasbilanz reicht es häufig, wenn wir einspeisen. Mhm. Dann kann man sich die Emissionen gut rechnen und nach außen hin dargestellt hat das Projekt eine ganz gute Emissionsbilanz. Aber wirtschaftlich und interessant wird es erst dann, wenn man die Photovoltaikerträge auch selber nutzt. Und das setzt wiederum voraus, dass wir Profile haben, die zu den Erträgen passen und dass wir eine entsprechende Anlagentechnik konstruieren, die eben strombasiert arbeitet. Und da wird es dann schon wieder kompliziert und ja, da geht dann die konzeptionelle Arbeit los. Aber das ist auf jeden Fall ein Trend. Es gibt natürlich neben diesen Photovoltaik- und erneuerbaren Systemen viele Trends hinsichtlich Materialökologie und Baustoffe. Also Baustoffe bekommen jetzt zunehmend in allen möglichen Varianten ihre Ökobilanzen. Und anhand dieser Ökobilanzen kann man natürlich sehen, wie ist die Emissionsbilanz, wie ist die Treibhausgaswirkung dieser Baustoffe. Und damit, wenn man bilanziert, bekommt man natürlich ein viel besseres Gefühl und eine viel bessere Datengrundlage, um zu sehen, ob es jetzt eine klimaschonende Bauweise ist oder nicht. Also da hat sich natürlich in den Jahren viel getan. Und da muss man natürlich auch sagen, dass die Zertifizierungssysteme, um hier nochmal den Bogen zu spannen, auch eine wichtige Grundlagenarbeit in der Vergangenheit geschaffen haben. Weil die haben die Ökobilanzen zur Bewertung gemacht und sag mal in der Breite eingeführt. Und mittlerweile würde ich schon sagen, dass der Trend da ist, dass die auch wirklich in der Masse angewandt werden, zumindest bei den Großprojekten, und dass man diese Analysen macht. Ja.
Ich habe noch eine kurze Frage, technische Frage zum Thema Wind. Man hört jetzt auch immer oder liest immer vermehrt von so Mikrowindanlagen, die eben gerade auch in Fassaden integriert werden oder eben auf Dächern, also in so rotierende, also nicht diese klassischen Windmühlen, sondern eben anders designte Windenergieanlagen. Ist das momentan eine exotische Randerscheinung oder steckt da Potenzial da drin? Wenn man, wie ich, aus dem Norden kommt, dann lebt man ja in einer Region, wo es immer ein bisschen windig ist. Also Wind haben wir mehr als Sonne hier im Norden, muss man sagen. Insofern steckt in meiner Frage auch ein bisschen Hoffnung drin.
Die Windenergie an sich, würde ich sagen, hat einen ganz massiven Beitrag geleistet dafür, dass wir diesen Energie, dass wir die Wärmewende und Energiewende soweit schon bestreiten konnten, wie das bisher der Fall ist. Aber in der Regel sind das natürlich große Freianlagen, also sehr, sehr hohe Windräder, weil das Problem ist, dass die Ertragsbeute der Windanlagen sehr, sehr stark davon abhängig ist, in welcher Höhe und in welcher Windexposition diese Anlage steht. Und wir haben in der Regel Innenstadtquartiere, die auch nicht unbedingt mit Hochhäusern bebaut sind. Da ist erstmal das Potenzial relativ gering. Mhm. Es gibt also Projekte, wo wir das untersucht haben. Es gibt auch ein Projekt, wo wir es tatsächlich einplanen oder eingeplant haben. Aber das sind natürlich wenige Projekte, wo es erstmal physikalisch gesehen gut passt. Mhm. Grundsätzlich, Photovoltaik hat höhere Potenziale in Deutschland. Das Interessante an Windenergie ist natürlich, dass die Charakteristik, die Ertragscharakteristik entgegenläufig ist zur Photovoltaik. Das heißt also, gerade im Winter, wenn Photovoltaik wenig Energie liefert, bringt mir das Windrad ganz gute Erträge. Das heißt also, wenn tatsächlich mal das Grundstück Potenziale hat, dann planen wir das schon sehr gerne ein, damit wir dann eine ausgeglichene Ertragsbilanz haben. Und ich habe da durchaus Hoffnung, dass wir in den ein oder anderen Projekt so eine Technologie einplanen. Aber es ist natürlich im Vergleich zu Photovoltaik eher eine Randerscheinung.
Okay. So, wenn man das jetzt...
Ein bisschen Hoffnung, aber noch nicht so viel.
Also man hört ja so ein bisschen bei dir raus, dass wenn man sich genug Gedanken macht, gibt es schon einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, nachhaltige Technologien einzusetzen. Egal ob am Bauwerk selber, bei der Energieversorgung oder auch schon, du hast so im Nebensatz gesagt, dass man schon überlegt, wie die Kubatur und wie die ausgerichtet sein soll. Also dass man eigentlich doch einen Blumenstrauß an Möglichkeiten hat, wenn man denn will.
Absolut. Man hat immer Möglichkeiten, die sind natürlich unterschiedlich breit gefächert. Also es gibt auch Quartiere, da gibt es kaum Umweltquellen. Das kann also sein, dass wir einerseits nicht in die Erde gehen können, aus rechtlichen Gründen beziehungsweise aus geologischen Gründen. Mhm. Wir können aber auch nicht die Außenluft nutzen für Luft-Wasser-Wärmepumpen, weil die Schall verursachen oder beziehungsweise Sichtachsen problematisch sind. Also das kann natürlich durchaus vorkommen, dass wenige Möglichkeiten bestehen. Aber auch für solche Fälle gibt es eigentlich kreative Ansätze. Ein kreativen Ansatz, den wir jetzt beispielsweise bei der Kröner Group verfolgen, ist in einem Projekt in Leipzig, Plagwitz. Da planen wir eine Dekarbonisierungsanlage von Erdgas. Also da setzen wir tatsächlich weiterhin auf Erdgas, aber mit einem großen, sagen wir mal, technischen Apparatur, die eine Plasmalyse erzeugt, können wir dieses Erdgas von dem Kohlenstoff befreien. Dann bleibt also Wasserstoff übrig und Kohlenstoff, fester Kohlenstoff. Wasserstoff selbst ist ein hervorragender Energieträger, also wird in Zukunft auch häufig Erdgas ersetzen. Damit können wir dann das Quartier heizen oder energetisch versorgen. Und der Kohlenstoff wird als Industrieressource genutzt. Das ist momentan sind es eine der ersten Anlagen in der Immobilienwirtschaft, was uns vor sehr großen Herausforderungen stellt für die Genehmigungsfähigkeit, als auch dahingehend, dass wir diesen Kohlenstoff an den Markt bringen müssen mit einer klaren Prognose. Denn die Industrie möchte natürlich wissen, wenn sie solche Verträge abschließt, wann Kohlenstoff in welcher Menge kommt. Also sind einige Hürden da, aber man sieht, es gibt Lösungsansätze. In dem Fall ist es eher eine Entwicklungspilotanlage, die auch eine Forschungscharakter hat und auch mit gefördert wird. Aber genau das zeigt eigentlich, dass wir Quartier für Quartier denken müssen, neu denken müssen und Alternativen suchen müssen, zu dekarbonisieren oder eben Umweltenergien zu nutzen.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Ich würde da gerne noch mal tiefer einsteigen. Mir liegen jetzt so zwei Fragen auf der Zunge. Einerseits frage ich mich, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Rainer, ich habe hier ganz viel Geld und ich möchte gerne irgendwo ein Quartier entwickeln, aber ich bin da noch gar nicht so festgelegt. Ich kaufe dir das Grundstück, das du möchtest und das ist so ausgestattet, wie du möchtest. Was wäre denn so das Traumprojekt, wo du sagen würdest, da könnten wir alles realisieren, was schon möglich ist? Also welche Elemente wären da praktisch drin, wenn du freie Hand hättest? Ja, also wir wollen die Wirtschaftlichkeit auch mit einbeziehen, aber wo man sagt, das wäre eigentlich so ideal. Das könnten wir schon, wenn wir diesen idealen Projektspot hätten und wenn es viele Randbedingungen gäbe und irgendwo jemand eben mit so einem Projekt käme. Das ist die eine Seite der Frage und die andere Seite der Frage ist, vielleicht steckt die aber auch schon da drin, woran hapert es eben oft auch und was sind so die größten Hindernisse, Stolpersteine für diese Themen? Also vielleicht können wir mal beide Seiten aufmachen. Das Wunschprojekt, wenn jetzt wünscht dir was wäre und ich sage, Mensch, 5 Jahre Zeit, mach das beste Projekt, was man machen kann. Und nach 5 Jahren gucken wir uns das mal an und schauen mal, wie der Goldstandard aussieht. Was wäre da drin?
Mich würde es sehr stark reizen, mal mit Wasserkraft zu arbeiten. Also ich weiß, dass Wasserkraft einfach ein hervorragender Energielieferant sein kann, der eben auch ganz anders funktioniert als die Sonne und ganz andere Erträge bringt. Und ich würde es sehr spannend finden, Fließgewässer zu nutzen. Wir haben auch in einigen Quartieren das schon probiert. Da ist es tatsächlich an langen Genehmigungszeiten gescheitert. Aber dass man Fließgewässer, also an Fließgewässern baut, dort Einleitbauwerke plant, um dieses Flusswasser thermisch und vielleicht sogar auch elektrisch zu nutzen, also mit einer kleinen Turbine oder vielleicht auch nur mit einem Wärmetauscher. Also beides ist möglich, beides kann man vielleicht auch kombinieren, so dass wir also ganz klassisch unsere Flüsse nutzen. Und gerade wenn wir heizen, dann kühlen wir ja unsere Umwelt. Also wir entziehen ja sozusagen der Umwelt die Wärme. Das heißt, also in vielen Fällen ist es auch so, dass wir der Umwelt in der globalen Klimawärmung eigentlich einen positiven Beitrag leisten und eben nicht die Situation der Flüsse noch zusätzlich stark belasten. Das hat natürlich auch Grenzen. Also das Ökosystem des Flusses muss dann berücksichtigt werden und darf natürlich nicht zu stark Veränderungen unterzogen werden. Aber das fände ich mal sehr spannend, tatsächlich mit solchen Flusswärmepumpen und Turbinen zu arbeiten. Bisher ist das meistens gescheitert. Und ich glaube, das ist gar nicht so sehr eine Frage der Finanzierung oder des Geldes, sondern meistens natürlich der Lage, ich brauche den Fluss und andererseits der Genehmigungsbehörden, die natürlich für solche neuen Formen der Energieversorgung offen sein müssen. Und da merke ich aber, dass in vielen Bundesländern Bewegung drin ist. Also weil auch die Stadtwerke und viele Energieversorgungsbetriebe diesen Weg einschlagen müssen, kennen die langsam zunehmend diese Themen und sind da auch offen in der Diskussion. Aber es muss natürlich trotzdem auch in einer gewissen Zeit zu bewältigen sein. Und das wäre eigentlich so ein Projekt, was ich sehr spannend fände.
In diesem letzten Punkt steckt ja auch ein Stichwort schon Stolperstein drin. Also du hast gesagt, wir brauchen auch Genehmigungsbehörden, die das machen, die da vielleicht auch mal mutig sind oder innovativ sind. Das ist ja so ein Punkt, an dem es dann auch mal hapern kann, wenn die Idee gut ist. Welche, wenn wir so die Top 3 mal nehmen würden, welche Top 3 Themen stehen uns denn im Weg, um nachhaltig und ich meine hier auch nachhaltig im ganzheitlichen Sinne bauen zu können, ein Projekt zu entwickeln.
Also die Flop 3 Themen. Quasi.
Genau.
Also die Genehmigung ist schon häufig eines der Flop Themen natürlich. Da muss es nicht immer einen Schuldigen dafür geben. Das kann auch wirklich häufig und es gibt natürlich häufig auch handfeste Gründe, warum die Dinge abgelehnt werden beziehungsweise weniger proaktiv verfolgt werden können. Aber das ist dann einfach so. Das zeigt auch einfach, dass es wichtig ist, sich frühzeitig mit den Themen zu beschäftigen, das zu prüfen, ins Gespräch zu gehen und dann eben abwählen zu können. Und dann schlägt man einfach einen anderen Weg ein. Das zweite Thema ist, dass die Finanzierbarkeit momentan natürlich schwieriger geworden ist für die Projektentwickler. Also die letzten 2 Jahre haben durch die Zinsentwicklung, durch die Marktentwicklung und vor allen Dingen auch durch eine sehr unstetige Förderpolitik und Fördermittelentwicklung sehr viel Unruhe reingebracht beziehungsweise sehr viele Chancen verbaut, die vor wenigen Jahren noch da waren. Das heißt also, der wirtschaftliche Druck ist natürlich gestiegen und deswegen muss man relativ schnell natürlich auch Investoren, Mittelgeber davon überzeugen können, dass so eine Technologie, die auch zusätzliche Risiken mit sich bringt, auch erfolgreich sein kann. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, an der wir aber auch gerne arbeiten und mit Spaß arbeiten. Und es gibt auch durchaus wirklich viele am Markt, die sowas schätzen. Aber es ist natürlich kein Standard, der mal so schnell durchdiskutiert wird, wie das in anderen Punkten der Fall ist. Ja, und ansonsten Flop bzw. Hürde sind natürlich grundsätzlich die Entwicklung der Regulatorik. Also es gibt momentan sehr viele neue Regulatorik, was EU-Taxonomie betrifft, was CSRD betrifft. Also das ist sozusagen die Reporting-Standards, die zukünftig zunehmen werden zur Nachhaltigkeit. Und die sind grundsätzlich von den Hürden gar nicht mal so hoch. Aber man muss sie natürlich wissen. Man muss sie kennen und man muss sich damit beschäftigen. Und ich glaube, vielen Unternehmen und auch vielen kleineren Unternehmen wird es schwerfallen, einfach in so vielen Regulierungstexten durchzuschauen, durchzublicken und das im Griff zu haben. Ich glaube, da muss ich das eigentlich noch ein bisschen konsolidieren. Das muss vielleicht auch ein bisschen einfacher gestaltet werden. Und dann denke ich mal, sind wir dann auch auf einem guten Weg.
Also wenn ich das so mal oberflächlich richtig verstehe, hoffentlich, dann liegen die Hürden weniger in den technischen Themen und Herausforderungen, können sie auch liegen, sondern wieder mehr in der Frage, wie wir das Ganze organisieren, regeln und auch welchen regulatorischen Rahmen wir dem ganzen Thema geben. Kann man das so sagen oder wäre das unfair?
Das kann man absolut so sagen. Das ist das Schöne eigentlich auch, dass technologisch gesehen fast alles möglich ist. Also da gibt es relativ wenig Grenzen. Wir könnten viele große Quartiere teilweise energieautark gestalten. Das heißt, wir könnten die vom Netz abklemmen, wenn wir das wollen. Das ist technisch gesehen machbar, wenn man die Spezialisten einbindet, die man natürlich auch aktuell finden muss, aber die gibt es. Aber die Frage ist natürlich, die organisatorischen Randbedingungen müssen passen, einerseits. Und andererseits muss ich auch sagen, es ist wichtig, dass man sich auch ein pragmatisches Ziel sucht. Also ein großes Quartier energieautark zu machen, ist nicht immer das sinnvollste Ziel. Denn auch die Stadtwerke leisten ihren Beitrag. Es ist eher sinnvoll, viele Quartiere zu betrachten und bei den vier oder in der Masse aktiv zu werden und in der Masse die großen Hebel zu finden, als ein Quartier ganz ideal zu planen und auszugestalten. Also insofern wäre der Schwerpunkt da auch wirklich der Hebel und die Stellgrößen.
Also, Stichwort großer Hebel.
Martin, darf ich da einmal verstehen, als Wirtschaftsmensch. Das heißt, wir suchen mehr die gute Lösung in der Skalierung als die optimale Lösung im Einzelfall, richtig? Also kann man das so sagen? Also wir sollten uns hier nicht zu Tode optimieren am Einzelprojekt und sagen, da haben wir jetzt in einem Projekt, vielleicht außer als Vorzeigeprojekt mal, aber alles gemacht, was geht, sondern wir kommen wahrscheinlich auch schneller voran, wenn wir sagen, wir haben vielleicht eine Handvoll guter Konzepte, die bringen uns schon voran, die müssen wir aber in die Breite tragen. Kann man das so sagen? Oder?
Also manchmal ist es besser, einfacher zu denken, und gerade was die Energie betrifft. Also es gibt Gebäude, die kommen komplett ohne Heizung und Kühlung aus heutzutage. Neu geplante Bürogebäude. Es ist möglich, in vielen Dingen einfach und suffizient zu denken, vom Konzept her. Das heißt aber trotzdem, dass der Planungsaufwand groß ist. Weil man muss ja gewährleisten, dass es auch tatsächlich funktioniert und man muss durch Simulationen das nachweisen. Und da ist irrsinnig viel Arbeit im Vorfeld drin, aber im Endeffekt ist es ein einfaches Konzept. Und das einfache Konzept schafft dann eigentlich auch viele Möglichkeiten, Technik einzusparen, Ressourcen einzusparen und pragmatisch und suffizient zu leben. Und das ist für mich auch immer so ein Anstoß und so ein Ziel, dass man genau diese Balance findet, diese Balance aus einfachen Lösungen, pragmatischen Lösungen und auch mal in die Historie schauen. Also durchaus bietet uns die Vergangenheit viele, viele gute Beispiele, wie man Gebäude sinnvoll und nachhaltig geplant hat. Das können nicht erst wir und nicht nur die Spezialisten, sondern das konnten auch wirklich viele gute Baumeister der Vergangenheit. Und wenn man dieses Wissen nutzt und diesen Anspruch mitentwickelt, aber dann eben ergänzt um diese Technologie, die wir haben, um dann doch in der Breite, in der Grundlast, in der Energie, die wirklich stetig gefordert ist, dass wir da dann das Beste rausholen. Und dass wir da dann aber auch die Vernetzung, Digitalisierung und all diese Werkzeuge nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Und die sind wirklich großartig. Wenn wir das zusammenbringen, also ich glaube, dann ist das Ziel der Dekarbonisierung und unser Klimaschutzziel auch absolut machbar. Aber es ist eben nicht machbar, so wie die Politik aktuell beispielsweise durch die EU-Taxonomie fordert, indem man nur sagt, ein Gebäude ist EU-Taxonomie konform und nachhaltig, wenn es 10% weniger Energie benötigt als der Niedrigstenergiestandard. So ist es momentan formuliert in der EU-Taxonomie. So wird man natürlich nicht energieneutral beziehungsweise klimaneutral, sondern da muss natürlich die Ambition schon deutlich weiter gehen und deutlich innovativer sein. Aber es ist möglich.
Also das, was du gerade gesagt hast, Thema Klimaschutzziele, wollte ich gleich nochmal drauf eingehen. Was du aber so im Nebensatz gesagt hast, das konnten schon andere Baumeister. Ich erinnere mich immer noch an meinen Andalusien-Urlaub, der jetzt schon ein bisschen länger her ist, wenn man da in den Bauten, die jetzt bekannteste ist, die Alhambra mit Sicherheit steht, die ja, sag ich mal, mit arabischer Baukultur erstellt wurde, dann sind es draußen 40 Grad und du bist aufgrund der entsprechenden baulichen Ausgestaltung drin und hast das Gefühl, es sind nur 20 Grad, ohne dass da eine Klimaanlage läuft, durch entsprechende Wasser-Luft-Luftzug-Kombinationen und Co. Also das ist dieses Thema, die Baumeister, die Ingenieure und Architekten ruhig mal denken lassen, anstatt sich nur darauf zu beschränken, die einfachste Lösung vielleicht zu finden. Weil am Ende kommt dann vielleicht eine ganz einfache Lösung, aber durch viel Überlegen raus. Und das sieht man ja, ohne technische Komponenten hat man in Andalusien Gebäude gebaut, die gefühlt eine natürliche Klimaanlage haben.
Das ist genau das Spannende. Und in der Vergangenheit musste man so leben und arbeiten, damit man in den Breitengraden es einfach aushalten konnte. Und dann gab es eben die Zeit, sagen wir so, die letzten Jahrzehnte, wo es eben nicht nötig war. Da konnte man eben auch durchaus Glashochhäuser in die Wüste setzen und entsprechend runterkühlen. Das war überhaupt kein Problem. Und diese Philosophie und Denkweise, dass also ein Architekt frei planen kann, ohne über Klimaaspekte nachzudenken und dann der Gebäudeanlagentechniker alles reinplant, was eben erforderlich ist, um dieses Gap zu füllen, was entsteht, dieses Versorgungsgap, glaube, das kann nicht mehr die Zukunft sein. Ja, also die Zukunft muss eben sein, dass die Leute wieder zusammenfinden, dass man gemeinsam Entwürfe macht aus energetischer Sicht, aus Nutzersicht und aus architektonischer Sicht. Und das beweisen auch viele gute Architekten und Akteure am Markt. Aber das ist trotzdem ein Paradigmenwechsel, der nicht zu vernachlässigen ist an der Stelle.
Und jetzt wenn mit dem großen Hebel und die Klimaschutzziele, welche Bedeutung haben dann diese Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, für eben die Klimaschutzziele?
Absolut essentiell. Also wenn wir klimaneutral werden wollen, was die politische Vorgabe ist, dann müssen wir jedes Jahr CO2 in massiver Höhe einsparen. Die Gebäude, die wir jetzt planen, die werden in der Regel ja auch nicht kontinuierlich modernisiert, sondern die bekommen dann vielleicht in 25 Jahren mal einen Modernisierungsschub. Und deswegen müssen wir jetzt vordenken. Und im Bauen heißt es, ohne erneuerbare Energien, ohne Photovoltaik ist das nicht zu bewältigen. Ich kann zwar aus Holz bauen und wenn ich viel mit natürlichen Materialien, wie zum Beispiel mit Holz baue, dann habe ich natürlich eine bessere Ökobilanz des Bauwerkes. Das heißt also einen geringeren CO2-Ausstoß für das Gebäude an sich. Aber ich kann ja nie null werden. Das ist nie möglich. Es wird immer Leute geben, die auf die Baustelle fahren mit ihrem Auto. Es wird immer Ressourcen geben, die gefördert werden müssen mit Energie. Also es wird also immer Emissionen geben, die mit dem Bauwerk entstehen. Und die kann ich nur durch eine Methode ausgleichen, zumindest im Quartier. Ich kann natürlich vielleicht auch kompensieren an einem anderen Ort in der Welt. Aber das ist eigentlich nicht der Anspruch. Der Anspruch ist ja nicht, dass ich einen Baum pflanze oder dass ich irgendwo am anderen Ort in der Welt aktiv werde, sondern der Anspruch ist, in meinem Quartier möchte ich klimaneutral sein. Und dann kann ich das sozusagen die Emissionen, die zwangsläufig entstehen, nur kompensieren, indem ich in ein kleines Kraftwerk bin. indem ich Energien, erneuerbare Energien zur Verfügung stelle an andere. Und das ist der einzige Weg, und das zeigt auch, eigentlich sind die Klimaschutzziele und die Energiewende eben nur möglich, wenn man eben so denkt, aus meiner Sicht zumindest, und wenn Energie und Energiedesign da eine ganz andere Rolle spielt.
Also ich bringe es mal auf den so ein bisschen persiflierend hier hin. Wenn ich mit dem Tesla ins Glashochhaus in der Wüste fahre, ist das nicht der richtige Ansatz, um die Klimaschutzziele zu erreichen.
Ja, kann man so sagen. man kann natürlich auch für so einen Fall Konzepte finden, ja. Also man kann natürlich auch den Tesla mit grünen Strom betreiben, und das Glashochhaus kann genauso mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Aber die Frage ist, wo wir wieder bei dem Pragmatismus sind, ist das jetzt pragmatisch, ist das jetzt eigentlich intelligent, so zu agieren? Oder ist es vielleicht doch intelligenter, einen gesunden Mittelweg zu finden?
Ja.
So gesunder Menschenverstand könnte man ja auch hier und da nochmal beifügen. Ja? Also ich finde den Punkt nochmal ganz bemerkenswert und auch richtig und wichtig, dass wir uns jetzt heute eigentlich durch Regulatorik wieder die Beschränkungen auferlegen müssen, weil wir in den letzten Jahren exzessiv und anhand unserer Möglichkeiten konsequent ignoriert haben, was unsere Vorfahren eben durch den Mangel, den sie damals hatten, oder die Einfachheit der Technik, eben auch gezwungen waren zu tun. Also wir haben dieses Zeitfenster gehabt, wo wir viel Blödsinn gemacht haben, kann man fast sagen, und das gemacht haben, was möglich war, und müssen jetzt den Weg zurückfinden, da wieder mit Vernunft und gesundem Menschenverstand die einige Dinge zu machen. Und Martin, dann darfst du doch mit dem Tesla nicht in die Wüste irgendwo in den Glaspalast fahren. Also man kann das sinnvoll gestalten, aber die Sache an sich ist nicht sinnvoll.
Es wäre ja die Frage, welche Konzepte hätte Rainer für das Neom, heißt das Projekt wohl, in Saudi-Arabien. Ne? Also diese
Kilometer lang. Wenn wir da jetzt einsteigen, 170 Kilometer Gebäude, Stadt, quer durch die Wüste, wahrscheinlich heute technisch alles machbar, aber da kann man die Sinnfrage dann auch nochmal stellen. Ne? Ja. Oder Rainer, bist du ein Fan des Projektes da?
Ich bin da durchaus gespalten, was solche Projekte angeht, in meiner Meinung. Also grundsätzlich ist ja der Gedanke beispielsweise der Mobilität, die dahinter steckt, gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Also ich jetzt mal auf Los Angeles schaue, also ich weiß nicht, wer schon mal über Los Angeles geflogen ist. Ja. Es ist ein Häusermeer von 200 Kilometern Ausdehnung mit diesen Randbezirken und Gemeinden drumherum natürlich. Die lassen sich ja gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln so einfach erschließen. Und bei Neom ist ja genau das Gegenteil. Das sagt, es gibt also eine Hauptverkehrsachse und verschiedene Taktungen und das erlaubt mir einfach, dass die Mobilität auch viel einfacher erfolgt und viel, viel klimaschonender. Aber ob das Gebäude eben dann in dieser Dimension in der Wüste gebaut werden muss mit all den anderen Nachteilen, das ist eben fraglich. Auch die Frage ist auch, ob diese Mobilität überhaupt funktioniert. Das ist ein experimenteller Ansatz aus meiner Sicht. Und nichtsdestotrotz finde ich es natürlich wichtig, die Kröner Group, in der ich tätig bin, die engagiert sich ja in großen Städten in Deutschland. In der Regel kaufen wir Industrieareale in Städten, die natürlich immer weniger werden. Aber gerade im Osten, wo auch unser Ursprung ist, hier in Leipzig, gibt es die noch weiterhin. Und das ist natürlich spannend, wenn man auch diese Historie mitnimmt. Also wenn man die bebaute Umwelt, die Geschichte transportieren kann, in die Zukunft neu beleben kann. Und den Menschen das auch vor Augen führt, wie man heute leben kann, ohne dass man seine Wurzeln aufgibt. Und das finde ich eine viel schönere Vorstellung, als in die Wüste zu gehen natürlich und komplett neu zu bauen, wenngleich das sicherlich auch seinen Reiz hat an der einen oder anderen Stelle.
Ich muss doch noch die Frage stellen, wir haben es nämlich vorhin so angeteasert, nochmal nach den Zertifizierungen. Das ist ja doch so ein, ich sag mal, zumindest plakatives Thema, an dem das Thema Nachhaltigkeit oft festgemacht wird, wenn man anfängt, darüber zu sprechen. Vielleicht kannst du in der Kürze nochmal zusammenfassen, was hat es da mit Aufsicht, was steckt da drin, wie kann man auch das Thema Zertifizierung vielleicht angehen? Also vielleicht kriegen wir das ja hin, das so für in Kompaktform einmal nochmal zu formulieren.
Die Nachhaltigkeitszertifizierung ist vor allem ein Instrument, um durch eine außenstehende, anerkannte Organisation das Nachhaltigkeitskonzept verifiziert zu bekommen, nach außen vermitteln zu können und transparent zu machen, auch vergleichbar zu machen zwischen den Projekten. Weil natürlich viele Projekte und Projektentwickler beanspruchen für sich Nachhaltigkeit. Aber die Frage, ist es das tatsächlich? Also hat sich da wirklich jemand Gedanken gemacht? Ist es dokumentiert? Das weiß natürlich keiner und das fällt natürlich den Marktteilnehmern auch schwer, das zu beurteilen. Die Nachhaltigkeitszertifizierung schafft nämlich genau diese Transparenz und auch den Anreiz, dass ich die Nachhaltigkeit verkaufen kann. Ja. Also wenn ich ein Gold- oder ein Platin-Gebäude habe, dann verkauft sich das natürlich auch besser, als wenn ich das nicht habe. Insofern ist es natürlich ein gutes Instrument, um die Nachhaltigkeit transportieren zu können und in die Projekte messbar und vergleichbar einzubringen und auch Experten einzubeziehen. Also klar, die Auditoren, die kennen sich natürlich in dem Themenfeld aus und sind natürlich auch ein guter Berater, um diese Themen voranzutreiben. Und da gibt es eben diese Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die für mich dann einen sehr, sehr großen Beitrag geliefert hat zur Nachhaltigkeit in Deutschland, die sehr viele Systeme, viele verschiedene Zertifizierungssysteme für verschiedene Gebäudetypen, als auch für verschiedene Nutzungsphasen, ob es jetzt eine Betriebsphase ist, ob es ein Neubau ist. Teilweise gibt es auch ein Zertifizierungssystem für die Baustelle, also nur für den Baustellenbetrieb. Also ein ganz breit gefächerter Strauß an Nachhaltigkeitskriterien, die transparent sind und über die sich auch jeder informieren kann. Also auch Studenten können natürlich einfach bei der DGNB sich die Kriterien anschauen, sich die Handbücher anschauen und informieren. Ich glaube, da hat so eine Organisation auch einen Bildungsauftrag und diesen Bildungsauftrag, der hat auch Einfluss auf die Gesellschaft. Ich glaube also, die Rolle solcher Organisationen in Zusammenarbeit mit diesen Universitäten, die halte ich für sehr, sehr wichtig. Also auch, dass die Universitäten solche Themen aufgreifen, vermitteln, weiterentwickeln. Denn die Regulatorik, das haben wir ja gerade schon besprochen, die kann das nicht leisten. Eine Regulatorik kann zwar bestimmte Messgrößen verlangen, wie zum Beispiel KfW 40, das heißt also 40% der Primärenergie im Vergleich zur Referenz. Ja, das ist natürlich möglich. Dann gibt es eine Software, die dann irgendwann mal sagt, ob man das einhält oder nicht. Aber diese reflektierte Auseinandersetzung mit den Themen, das muss natürlich von innen heraus, das muss intrinsisch kommen. Und das braucht natürlich ein Stück weit Grundlagenbildung, die Zertifizierungssysteme als auch einfach unsere Bildungsinstitutionen liefern. Und insofern kann ich das nicht gering genug einschätzen, was solche Institutionen leisten. Aber auch da gibt es viele Punkte, an denen ich sage, wir können mehr tun, als das Zertifizierungssystem verlangt. Das Zertifizierungssystem ist, sage ich mal, ein Mindeststandard über ganz viele Themen hinweg. Aber wenn ich jetzt eine wirkliche Veränderung erreichen möchte, dann muss ich versuchen, auch einzelne Themen ganz aktiv zu bespielen und da Pionierarbeit zu leisten. Und dafür, für diese Pionierarbeit, da hilft mir dann die Zertifizierungssysteme und Systematik weniger, sondern da hilft es einfach, den Menschenverstand einzusetzen und auch mutig zu sein und Dinge in Frage zu stellen und zu probieren.
Rainer, ich würde gerne zum Abschluss, wie es schon fast bei uns Tradition ist im Podcast, auch dich fragen, was ist dein Ausblick, sag ich mal, fürs nächste Jahr und vielleicht auch darüber hinaus? Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre der?
Ja, 2024 bleibt leider wahrscheinlich erstmal ein schwieriges Jahr für die Branche. Ich bin zwar zuversichtlich, weil es gibt einige Zeichen der Entspannung auf der Finanzierungsseite als auch auf Seite der Förderinstrumente. Also viele Fördermittel sind ja weggefallen, auch durch die Budget- und Haushaltsdiskussion der vergangenen Monate. Ich bin in der Hoffnung, dass sich da wieder ein bisschen mehr Konstanz in diesem Jahr abzeichnet. Ja, und meine große Hoffnung ist, dass die Bevölkerung eigentlich die Zuversicht nicht verliert und Tatendrang entwickelt, Unternehmertum entwickelt, um proaktiv und mit Spaß an die Sache heranzugehen. Auch wenn die Zeiten schwierig sind, glaube ich, können wir viel erreichen und viel bewegen.
Sehr gut. Ich denke, wir haben da einen interessanten Weg gemacht durch die Themen der Nachhaltigkeit. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass du auch aufgezeigt hast, dass es ganz konkrete Dinge gibt, die man tun kann, ohne einfach nur Nachhaltigkeit als Stichwort, als Buzzword für die Webseite zu haben, sondern dass man wirklich aktiv als Baumenschen zu dem Thema sehr, sehr viel beitragen kann und das nicht, sag ich mal, ein Elfenbeinturm-Thema sein muss, sondern wirklich konkret sein kann. Von meiner Seite, Rainer, vielen Dank. Und ich hoffe, wir können an der Stelle auch nochmal weitersprechen in geraumer Zeit, wenn wir sehen, wie hat sich das Thema denn weiterentwickelt.
Ich schließe mich da, wenn ich da nochmal reingrätsche, Martin, an. Ich finde, es war so ein Gespräch wirklich aus dieser Branche, wie ich es immer nenne, der Möglichmacher. Wir haben über ganz viele Möglichkeiten gesprochen, die da sind. Wir haben auch über den einen oder anderen Stolperstein gesprochen, aber dominierend sind die Möglichkeiten für mich. Das bleibt mir so hängen. Wir haben viele Wege, wo wir gestalten können. Wir müssen da offen rangehen und das aktiv anpacken. Und mir bleibt da auch hängen, nicht immer nur auf die Mindeststandards schielen, sondern das tun, was eben auch mit gesundem Menschenverstand in den Projekten möglich ist. Und gestalten, Zukunft gestalten an der Stelle. Vielen Dank, Rainer. Sehr inspirierend.
Danke.
Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Martin. Hat mir sehr großen Spaß bereitet.
Danke, uns auch. Alles Gute für dich. Tschüss.
Ciao.
Danke, tschüss.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.